Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Auch der Besuch von europäischen Spitzenpolitikern an der griechisch-türkischen Grenze hat den Konflikt mit der Türkei nicht entschärfen können. Denn Präsident Erdogan hält an seiner Linie fest. Die Grenze in Richtung Europa soll offen bleiben. Auch wenn vielen Flüchtlingen inzwischen klar geworden sein dürfte, dass diese Aussage wenig wert ist. Spätestens seit die griechischen Grenzbeamten mit Tränengas und Wasserwerfern die Menschen an ihrer Weiterflucht hindern. Und so bleiben auch nach diesem Tag politische Ratlosigkeit und Elend weiter bestehen. Ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die Folgen des Coronavirus für die Wirtschaft. Die Forderungen nach Stützungsmaßnahmen werden deshalb immer lauter. Der Limburger Bischof Georg Betzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Dazu dann auch ein Interview mit dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Benjamin Netanyahu gewinnt die Parlamentswahlen in Israel, verpasst aber eine Regierungsmehrheit und Super Tuesday in den USA. Die Vorentscheidung, wer für die USA-Demokraten ins Rennen um das Präsidentenamt geht. Die Ergebnisse werden allerdings erst morgen vorliegen. Doch zunächst nach Griechenland. Hunderte, gar Tausende von Menschen versuchen derzeit irgendwie doch noch einen Weg nach Europa zu finden. Doch dazwischen stehen massive griechische Sicherheitskräfte, die notfalls auch mit Tränengas gegen die Flüchtlinge vorgehen. Klar ist, Griechenland ist mit der Situation, ausgelöst durch den türkischen Präsidenten Erdogan, völlig überfordert, weshalb sich heute dann mehrere EU-Spitzenpolitiker auf den Weg an die türkisch-griechische Grenze gemacht hatten. Christian Buttgereit.
Von oben aus dem Hubschrauber herab erkundeten die EU-Spitze und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. Wieder am Boden erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
Es ist nicht nur eine griechische Grenze, sondern eine europäische Grenze. Und ich stehe hier als Europäerin an ihrer Seite.
Sie, EU-Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli, seien gekommen, um ein klares Signal auszusenden von europäischer Solidarität und Unterstützung für Griechenland. Die griechischen Sorgen seien auch die Sorgen der EU, versicherte von der Leyen. Es sei wichtig, hier zu sein und
ich möchte auch mein Mitgefühl für die Migranten ausdrücken, die mit falschen Versprechungen in diese schwierige Lage gelockt wurden.
Oberste Priorität habe die Sicherung der griechischen Grenze, die ja auch eine EU-Grenze sei. Um diese Grenze zu sichern, sagte von der Leyen eine Verstärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu.
Gemäß den Wünschen der griechischen Regierung ist Frontex nun in der Lage, eine schnelle Grenzsicherungstruppe aufzustellen. Frontex wird ein Hochseeschiff für die Küstenwache und zusätzlich 6 weitere Schiffe zur Verfügung haben. Außerdem 2 Helikopter, ein Flugzeug, 3 mobile Wärmebildkameras und 100 Grenzschützer zusätzlich zu den bestehenden 530 an der Land- und Seegrenze.
Darüber hinaus will die EU Griechenland Finanzhilfen bereitstellen. 350 Millionen Euro sofort und weitere 350 Millionen nach Bedarf. Außerdem gäbe es zusätzliche humanitäre Hilfsmittel wie Medikamente, medizinisches Personal, Zelte, Decken, was immer gebraucht werde, so von der Leyen. Ausdrücklich lobte sie den Einsatz der griechischen Grenzschützer. Diese hätten, so ergänzte der griechische Regierungschef Mitsotakis, 24.000 Versuche abgewehrt, die Grenze illegal zu übertreten. Dass sie dabei massiv Tränengas und Gummigeschosse einsetzten und Menschen zumindest verletzten, erwähnte Mitsotakis nicht. Mit der EU hingegen ging er kritisch ins Gericht. Wir haben die Zeit seit der letzten Migrationskrise nicht weise genutzt, um zu lernen, wie wir mit solchen Situationen effektiv umgehen. Es ist an der Zeit, es jetzt zu tun. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, griff diesen Punkt auf und rügte die EU-Staaten, die sich nach wie vor weigerten, ihren Teil der Verantwortung im Umgang mit Flüchtlingen zu übernehmen. Die EU brauche dringend eine angemessene Migrationspolitik, um führend in Menschenrechten zu sein, so der Italiener. Mit Blick auf die Türkei und ihren Präsidenten Erdogan sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Türkei sei zwar nicht unser Feind, aber
wer meint, er müsse den Zusammenhalt Europas auf die Probe stellen, wird enttäuscht sein. Wir bleiben uns treu und unsere Einheit wird weiterhin bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, für konstatierte Aktionen kühlen Kopf zu bewahren und auf der Basis unserer Werte zu handeln.
In der Praxis heißt das vor allem, die Grenzsicherung zu verstärken.
Der Bericht war das von Christian Butgereit. Auch in Deutschland wird die Situation an der türkisch-griechischen Grenze natürlich aufmerksam beobachtet und über die notwendigen Konsequenzen diskutiert. Schließlich sind dort auch viele minderjährige Flüchtlinge gestrandet und zahlreiche deutsche Kommunen haben bereits zugesagt, Kinder aufnehmen zu wollen. Aber es geht natürlich auch um politische Prinzipien. Berlin will unbedingt den Eindruck vermeiden, politisch erpressbar zu sein. Klaus Remme.
Unter dem Eindruck der Bilder aus der griechisch-türkischen Grenzregion denkt der ein oder andere deutsche Politiker schon weiter. AfD-Fraktionschef Bernd Baumann sprach heute von einer Kapitulation der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.
Das Entscheidende ist, dass die deutsche Politik zur Grenzkontrolle an den eigenen Grenzen zurückfindet, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass da ein System ist, rechtsstaatlicher Art, wie in allen anderen Nationen dieser Welt.
Und es ist nicht nur die AfD, die heute über die deutsche Grenze sprach. Vor der Unionsfraktionssitzung unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Frey, CDU, die Bedeutung der EU-Außengrenze, sagte aber auch:
Wenn es uns nicht gelingt, die europäische Außengrenze effektiv zu schützen, dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Aber es ist auch eine klare Botschaft an alle diejenigen, die sich auf den Weg machen möchten, weil wir uns an das Versprechen gebunden fühlen, dass sich die Verhältnisse von 2015 nicht wiederholen dürfen.
Die Union versuche, sich vor den Versäumnissen der vergangenen Jahre und den heutigen Notwendigkeiten wegzuducken, kritisierte Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Wir haben die Kapazitäten in Deutschland. Wenn man sich die Situation auf den griechischen Inseln anschaut, dann weiß man, wir müssen hier sehr, sehr schnell handeln und von dort Menschen aufnehmen.
Ein völlig falsches Signal, so heißt es in den Reihen von Union und FDP. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach gegenüber Bild von Verantwortungslosigkeit. Alexander Dobrindt, CSU, meinte:
Wenn man jetzt den Eindruck hinterlässt, es gäbe doch eine Chance, Deutschland würde jetzt schon die Bereitschaft haben, Flüchtlingsunterkünfte einzurichten, Kontingente zu übernehmen, das bedeutet, dass man aus 2015 definitiv nichts gelernt hat und geradezu noch befördert, dass sich mehr Menschen unter falschem Eindruck auf den Weg an die Grenze machen.
Türkischen Quellen zufolge hat Präsident Erdogan in einem Telefonat mit der Bundeskanzlerin auf eine faire Lastenteilung gedrängt. Das Flüchtlingsabkommen zwischen Ankara und der Europäischen Union ist hoch umstritten. Keine weiteren Zahlungen. So positionierte sich heute FDP-Chef Christian Lindner.
Erdogan setzt Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen ein, um seine politischen Ziele gegenüber der Europäischen Union zu erreichen. Jetzt fehlt ihm aus unterschiedlichen Gründen das Geld und nun soll Druck auf Europa aufgebaut werden. Darauf darf man sich nicht einlassen.
Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative, einer der Vordenker des Flüchtlingsabkommens, widerspricht vehement. Im österreichischen Fernsehen kritisierte er die Mittel Erdogans. Dessen Forderung, Europa müsse größere Lasten schultern, sei jedoch berechtigt. Nach der Aussetzung des Asylrechts in Griechenland geht es nach Ansicht von Knaus ums Grundsätzliche.
Tränengas, Militär an der Grenze, das, was Donald Trump sich erträumt hätte, einfach das Recht auf Asyl abzuschaffen und die Grenze zu militarisieren, das macht heute die Europäische Union. Leider nützt das weder den Türken noch den Flüchtlingen noch der EU. Man muss einen besseren Weg finden.
Der Bericht war das von Klaus Remme. Noch steigt die Zahl der Corona-Infektionen auch in Deutschland weiter an. Der Schutz der Menschen ist dabei die eine Seite. Inzwischen wird aber auch immer lauter über die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie und mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert, zumal immer mehr Großveranstaltungen abgesagt werden. Sebastian Engelbrecht.
Die Leipziger Buchmesse findet in diesem Jahr nicht statt. Ein Sprecher der Stadt Leipzig sagte, es handle sich um eine Präventionsmaßnahme, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten könne. Nach der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und der Internationalen Handwerksmesse in München ist das die dritte Absage einer großen Messe aus der Sorge um die weitere Ausbreitung des Virus. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer schrieb auf Twitter, Gesundheit und Sicherheit gingen in diesem Fall ganz klar vor. Ähnlich äußerte sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder.
Es gilt das klare Primat der Medizin. Das heißt, wir haben in Bayern ja bereits einen Krisenstab eingerichtet. Wir werden den Empfehlungen von Ärzten, von Virologen und den zuständigen Experten in dieser Frage folgen.
Söder forderte zugleich, der Staat müsse den Unternehmen wegen der Corona-Krise finanziell entgegenkommen. Im Koalitionsausschuss solle am Sonntag über einen ökonomischen Notfall- und Vorsorgeplan für dieses Jahr verhandelt werden, regte Söder an. Dem schloss sich FDP-Chef Christian Lindner an. Er sagte gegenüber dem Fernsehsender Welt:
Jetzt muss alles dafür getan werden, dass Betriebe und Arbeitsplätze gesichert werden. Zu einem solchen Akutprogramm gegen einen Wirtschaftsabsturz gehören nach unserer Überzeugung beispielsweise Abschreibungsmöglichkeiten im Steuerrecht für Investitionen in den Betrieben.
Zudem schlug Lindner vor, die Stromsteuer zu reduzieren. Die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags solle vorgezogen werden und rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres gelten. Etwas vorsichtiger äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Im Moment geht es erstmal eher um die Soforthilfe und darum, dass mit sowas wie Kurzarbeitergeld oder der Frage von Liquiditätshilfen reagiert werden kann und auch reagiert werden muss. Dazu muss die Bundesregierung sich verständigen. Ich glaube, der Streit darum, wann welches Konjunkturprogramm stattfindet, hilft im Moment erstmal nicht.
Den pessimistischen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr teilt auch der Berliner regierende Bürgermeister Michael Müller. Er sieht auf Staat und Wirtschaft große Belastungen zukommen.
Wir erwarten erhebliche wirtschaftliche, finanzielle Folgen durch die Situation, die wir jetzt haben und durch Absage von Veranstaltungen, Entschädigungen bzw. auch Einnahmeausfälle. Das werden hohe Beträge sein, die da auf Private zukommen, aber eben auch auf den öffentlichen Haushalt.
Langfristig werde man sich aber auf das Virus einstellen können, meint der ärztliche Direktor des Berliner Universitätsklinikums Charité, Ulrich Frey.
Früher oder später werden wir tatsächlich eine Situation haben, wo Corona unterwegs ist wie Influenza und wo man eher Maßnahmen ergreifen muss, dass man die Patienten möglichst gut versorgt, vor allem die, die schwer erkrankt sind damit. Das kann eine ziemlich große Aufgabe werden, ob da die entsprechenden Behandlungskapazitäten, Betten dafür zur Verfügung stehen.
Die heute an der Charité eingerichtete Untersuchungsstelle für Corona-Tests war nach Angaben von Frey gut besucht. Zur Mittagszeit hätten dort 100 Patienten auf einen Test gewartet.
Corona und die wirtschaftlichen Folgen, das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Die deutsche Bischofskonferenz ist tief gespalten. Da sind auf der einen Seite die Traditionalisten, die an den Grundprinzipien wie etwa am Zölibat festhalten wollen. Und da sind die Reformer, die auch die katholische Kirche moderner, offener gestalten wollen, was etwa die Rolle von Frauen oder das Verhältnis zwischen Laien und Bischöfen angeht. Da könnte nun der Neue an der Spitze der Bischofskonferenz genau der richtige Mann sein, denn Georg Betzing gilt als Brückenbauer. Petra Pfeiffer.
Ich bin kein zweiter Reinhard Marx. Ich bin Georg Betzing.
So präsentierte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende heute in Mainz. Damit spielte er darauf an, dass er das Arbeitspensum seines Vorgängers nicht kopieren wird. Aber man könnte den Ausspruch auch darauf münzen, dass Betzing ein ganz anderer Typ ist. Auf den manchmal etwas hemdsärmeligen und ruppigen Marx folgt nun ein konzilianter und ausgleichender Vorsitzender, der zuhört, Menschen mitnimmt und zu vermitteln versteht, ohne Brechstange. Das war sicher auch der Grund dafür, dass seine Mitbrüder ihn und nicht den lauter auftretenden Essener Bischof Overbeck zum Vorsitzenden gewählt haben. Betzing scheut sich dennoch nicht, Position zu beziehen. Zuallererst will er den Reformprozess, den Bischöfe und Laien im Januar begonnen haben, fortsetzen.
Es steht im Zentrum unserer Überlegungen der synodale Weg. Und ich kann dazu sagen, dafür stehe ich ganz und gar.
Im Rahmen dieses sogenannten synodalen Weges greifen Bischöfe und Laien gemeinsam auch die katholischen Dauerthemen auf. Lockerung des Zölibats, Umgang mit Macht und den Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe. In all diesen Fragen hat Betzing Bewegung angemahnt. Sehr zur Freude des katholischen Frauenverbandes KfD, der in Betzing einen Fürsprecher für seine Anliegen sieht. Für die Basisbewegung Wir sind Kirche und ihren Sprecher Christian Weißner stellt sich jetzt vor allem eine Frage.
Wird er es schaffen, mit der Unterstützung seiner Mitbrüder, dass sie auch wirklich am selben Strick in derselben Richtung ziehen. Und wichtig ist natürlich auch die Aufgabe auch nach Rom, denn wir werden nichts gegen Rom machen können. Aber wenn es ihm gelingt, das, was hier in Deutschland passiert, nach Rom zu vermitteln, besteht Hoffnung, dass wir die große Kirchenkrise auch meistern.
Damit spielt Weißner auf einen möglicherweise wunden Punkt des neuen Vorsitzenden an. Der 58-jährige Westerwälder ist in Rom nicht gut vernetzt.
Ich habe das ehrlicherweise auch den Mitbrüdern gesagt, als ich merkte, es wird ernst. Ich spreche kein Italienisch. Ich bin auch nicht kurienaffin und dort bewandert. Da hoffe ich auf die Unterstützung von denen, die den Laden kennen.
Wenn Betzing also im Vatikan vorsprechen muss oder will, wird er jemanden mitnehmen müssen. Entweder ein ganzes Team oder er bildet mit Kardinal Marx, der sich über Betzings Wahl äußerst erfreut zeigte, ein Tandem. Auch der Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, lobte Betzing und beschrieb ihn als ökumenisch äußerst aufgeschlossen. Betzing steht dafür ein, dass Katholiken in bestimmten Fällen am evangelischen Abendmahl teilnehmen können und umgekehrt, unter katholischen Bischöfen nicht unumstritten. Außerdem möchte der ehemalige Trierer Generalvikar, dass sich die Bischöfe in den nächsten Tagen auf eine angemessene Entschädigung der Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche einigen können. Die betroffenen Initiativen werden nämlich langsam ungeduldig.
Wir können da nur dazulegen, dass wir auch den Betroffenen gegenüber transparent machen, warum wir diese Zeit brauchen. Ich hoffe aber, dass wir ein Ergebnis präsentieren können, das zum einen Betroffenen gegenüber ein Signal ist, aber auch in der gesamtgesellschaftlichen Landschaft verstanden wird.
Wie hoch die Entschädigung ausfallen soll, dazu hüllte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende noch in Schweigen. Das war klug, denn noch haben sich die Bischöfe nicht auf den vorliegenden Kompromissvorschlag geeinigt.
Der Bericht war das von Petra Pfeiffer und über Georg Betzing habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Sternberg, das ist der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie erleichtert er ist, dass der neue Vorsitzende der Bischöfe kein Konservativer geworden ist.
Ich glaube, einer der dezidiert konservativen Bischöfe hätte bei der Wahl keine Chance gehabt, deswegen, weil in der Bischofskonferenz doch eine wirklich überwältigende Mehrheit der Meinung ist, dass etwa der synodale Weg mit Reformen der Kirche zu gehen ist und dass er auch gemeinsam mit den Laien gegangen werden muss, in dem Sinne, wie ihre eigene Schrift vor 5 Jahren sagte, gemeinsam Kirche sein. Da hat sich in der Bischofskonferenz sehr viel verändert und die, sagen wir mal, scharf konservativen Stimmen sind sehr vereinzelte Stimmen, die sich allerdings durchaus lautstark bemerkbar machen.
Kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Zunächst nochmal zur Person von Georg Betzing. Was zeichnet den Neuen besonders aus in Ihrer Sicht?
Ja, ich habe ihn kennengelernt in meiner Zusammenarbeit mit ihm für den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt als einen besonnenen, durchaus zurückhaltenden Menschen, der sehr gut zuhören kann, der sehr kommunikativ ist, der klare Standpunkte hat, die aber auf eine sehr vermittelnde Art und Weise vertreten kann und diskursfähig ist. Und das sind eigentlich Voraussetzungen, die sehr gut sind für die Tätigkeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Was kann denn Georg Betzing vielleicht besser machen als sein Vorgänger Marx?
Ach, wissen Sie, ich möchte da keine Kritik äußern, denn ich bin mit Reinhard Marx sehr gut zurechtgekommen und ich bin ihm sehr dankbar für die extrem vertrauensvolle Art und Weise, mit der wir gemeinsam Dinge angegangen sind und die das außerordentlich vertrauensvolle Klima, gerade auch im Präsidium des Synodalen Wegs, da habe ich überhaupt gar keine Kritik zu äußern. Er wird sicherlich einiges anders machen, dafür ist es eine ganz andere Persönlichkeit. Ich denke schon, auch die Interessen sind etwas anders. Bei Reinhard Marx ist das die sehr starke Ausrichtung an der katholischen Soziallehre und auch den politischen Themen. Vielleicht wird Georg Betzing etwas stärker die Ansätze, die auch Reinhard Marx ja nicht zuletzt 2017 gesetzt hat, in der Ökumene weiterführen. Ökumene ist immer ein wichtiges Thema, aber auch die Erfahrung aus Frankfurt mit einer extrem internationalen Kirche, mit vielen anderen Religionen und auch mit Menschen, die gar keinen Kontakt zur Kirche haben. Das sind die Themen, die einen Bischof von Limburg schon von dem Ort her besonders beschäftigen.
Aber die Frage ist ja auch, was kann er wirklich leisten? Was kann er wirklich auch vielleicht durchsetzen? Denn er ist ja nur Erster eigentlich untergleichen.
Das ist genau das Problem. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat ja keine rechtlich definierte Macht oder Durchsetzungskraft. Die Bischofskonferenz ist nach dem Kirchenrecht eigentlich nichts weiter als ein freier Zusammenschluss von selbstständigen Bischöfen. Leider Gottes. Das darf auch nicht auf Dauer so bleiben. Aber dadurch ist die Bischofskonferenz eine Gemeinschaft, bei der es immer sehr labil ist, wie man dort mit Mehrheiten operieren kann und wie man da alle 27 an Bord halten kann.
Nun ist ja vieles in der katholischen Kirche derzeit im Umbruch. Es gibt viel zu tun. Fortsetzung des synodalen Weges haben Sie schon angesprochen. Also die Zusammenarbeit zwischen Laien und Bischöfen, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, Kritik an der Sexualmoral, die Rolle der Frauen und so weiter. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigste Baustelle, auch die Georg Betzing angehen sollte?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Was sind die wichtigsten Baustellen? Ich glaube, der Vertrauensverlust und auch der Glaubwürdigkeitsverlust, den die katholische Kirche ja nicht zuletzt durch den ungeheuerlichen Missbrauchsskandal ja erlitten hat und auch zu Recht als ein großes Problem seit Jahren jetzt aufarbeitet und sich damit beschäftigt. Das sind Themen, die sicherlich uns immer wieder berühren werden. Aber auch darüber hinaus sind etliche Themen seit 1978, eigentlich seit dem Tod von Paul VI., der ein großer Reformpapst war, was viele nicht wissen, nach dem Tod von Paul VI. Liegen geblieben waren und nicht behandelt worden sind, die sind jetzt durch unseren Papst Franziskus wieder aufgewirbelt worden, ohne dass sie zu neuen Festlegungen gekommen sind. Aber die Themen sind aufgewirbelt, sind wieder auf dem Tisch und es bricht jetzt auch ein Reformstau durch, der sich vor allen Dingen bezieht einmal auf die Frage der Partizipation von Frauen in der Kirche, ein ganz wichtiges, vielleicht das wichtigste Thema im Moment, aber auch die Frage nach der Partizipation von Macht. Wir haben in der Kirche in Deutschland nicht zuletzt durch die Entwicklung der Bistümer mit der Zentrale der Finanzeinnahmen mittlerweile einen Zentralismus bekommen, der jeder Vorstellung von Subsidiarität, wie wir sie ja sonst verkünden, hohn spricht.
Nun sagt aber Betzing zum Beispiel auch, das Zölibat solle freiwillig sein. Das ist ja wohl ziemlich unrealistisch.
Ja, wissen Sie, es ist immer schwierig, Reformen auf wenige Reizbegriffe zu reduzieren.
Aber das ist ein großes
wichtiges Thema, dieses genau. Thema Zölibat. Ich denke, eins wird auch bei seinen Äußerungen deutlich. Es geht eigentlich weniger um die Frage, Zölibat abschaffen oder Zölibat belassen. Es gibt gute Gründe für den Zölibat. Aber wenn es keine Menschen mehr gibt, die Eucharistiefeier, die Messfeier in den Gemeinden sicherstellen, das ist das Wichtigste, dann muss man die Zulassungsbedingungen zum Amt ändern. Und dann muss man eben auch sehen, dass man verheiratete Männer und vielleicht auch Frauen zulässt zur Eucharistiefeier.
Das sehen die Konservativen, die Traditionalisten natürlich anders und die werden da sicherlich nicht das Feld räumen.
Das ist genau das Problem. Natürlich gibt es dann immer unterschiedliche Kräfte und das ist aber in der Kirche nicht anders wie überall in der Gesellschaft, dass es beharrende Kräfte gibt, die sagen, wie kann denn nur überhaupt in einer solch wichtigen Frage eine Veränderung gedacht werden und andere, die sagen, es ist längst überfällig, das wäre längst schon zu machen gewesen. Das sind Auseinandersetzungen, die auch kirchlich geführt werden müssen und die nicht zu gegenseitigen Verletzungen führen müssen, wenn man diese Fragen offen austrägt und nachher auch einmal sieht, wie entscheidet sich dann eine Mehrheit oder wie entstehen da größere Zustimmungen und wie finden sich Begründungen, die allgemein getragen werden können.
Aber da wird aus Rom, Herr Sternberg, sicherlich auch keine Unterstützung kommen. Da wird man Georg Betzing sicherlich auch abblitzen lassen, falls er hier mit zu großen Reformideen kommen sollte.
Wissen Sie, zunächst mal, es gibt auch eine ganze Menge, was man in Deutschland umsetzen kann, wo man Rom gar nicht fragen muss. Also es gibt vieles, was auch in Deutschland eine deutsche Eigenarten sind, die keineswegs so vorgeschrieben sind und die so sein müssen, wie sie sind. Da ist eine ganze Menge auch zu machen. Und bei anderen Dingen, die in Rom eine Zustimmung brauchen, die da einen Vorbehalt haben, na, das wird man sehen. Aber auch Fragen, bei denen vielleicht die Aussicht nicht groß ist, dass die anderen 98% der Katholiken in der Welt das auch genauso finden, wie wir es hier finden. Die Fragen müssen diskutiert werden. Und wir stellen fest, dann werden diese Fragen plötzlich nicht nur hier diskutiert, sondern mit einem ganz großen internationalen Interesse auch weltweit. Wir werden von ganz vielen angesprochen. Das, was ihr da diskutieren wollt in Deutschland, das sind die Themen, die auch bei uns auf der Tagesordnung stehen.
Nun haben aber die Traditionalisten, wenn sie unterlegen waren, dann immer wieder versucht, quasi den Ball über Rom zu spielen und haben versucht, also die deutschen Traditionalisten haben versucht, den Papst auf ihre Seite zu ziehen. Haben Sie da große Hoffnung, dass sich an diesem Verhalten etwas ändern wird, jetzt auch mit einem neuen Vorsitzenden?
Nein, das sehe ich nicht, aber ich sehe da weiter auch eine große Aufgabe für den scheidenden Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Denn Kardinal Marx bleibt natürlich in seiner außerordentlich wichtigen Rolle in Rom und auch mit seiner großen Nähe zum Papst der da etliches ausputzen kann, wenn da Meldungen nach Rom gelangen, als würde hier etwa eine Kirchenspaltung vorbereitet oder als würde hier eine Nationalkirche vorbereitet oder irgendwelchen Unsinn. Wenn so etwas erzählt wird, dann kann Reinhard Marx in Rom sehr schnell und sehr klar solche Dinge richtigstellen. Und dafür wird er auch dringend weiter erforderlich sein.
Sagt Thomas Sternberg, er ist der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, über Georg Betzing, den neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz. 23.35 Uhr ist es und jetzt weitere Meldung des Tages in Kurzform. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad hat heute Parlamentswahlen angekündigt. Björn Blaschke.
Die Syrer sind aufgefordert, in etwas mehr als einem Monat ihre Stimme abzugeben. Genau am 13. April, an einem Montag, sollen die Syrer ihr Parlament neu wählen. Das hat Präsident Bashar al-Assad per Dekret verfügt. Die letzte Wahl zum Volksrat, wie das Parlament in Syrien heißt, fand 4 Jahre zuvor statt. Internationale Beobachter und syrische Oppositionelle kritisierten die Wahl damals als Scheinwahl. Die Einheitsliste Assads gewann mit 100% und damit sämtliche 200 für Parteien vorgegebene Sitze. Kein einziger Oppositionskandidat erhielt einen Sitz im Parlament. Der Einfluss des Parlaments auf die Politik Syriens wird allgemein als nicht vorhanden eingeschätzt. Die in der Verfassung vorgegebene Rolle des Volksrates nehmen dessen Mitglieder faktisch nicht wahr. Sie gelten durchgehend als Befürworter der Politik Assads. Und auch die jetzt für den kommenden April anberaumte Parlamentswahl dürfte kaum Anerkennung finden. Im Nordwesten Syriens, in der Provinz Idlib, befindet sich die Führung im Krieg gegen Aufständische und derzeit auch gegen türkische Einheiten. Damit kann die Wahl sehr wahrscheinlich in Idlib zumindest nicht stattfinden.
Die nächste internationale Automobilausstellung, sie geht nach Bayern. Darauf hat sich heute der Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie VDA in Berlin geeinigt. VDA-Chefin Hildegard Müller.
Die neue IAA geht nach München. München ist für uns ein idealer Industriestandort, ein starker Standort mit Hightech-Unternehmen, mit sehr viel Automobilindustrie, mit Innovation, aber auch mit einer starken Marke Made in Germany. Das waren die Gründe, die den Vorstand bewogen haben, sich für München heute auszusprechen.
Sagt VDA-Chefin Hildegard Müller. Das neuartige Coronavirus breitet sich auch in Nordafrika immer weiter aus. Dunja Sadaki.
Nach ersten bestätigten Fällen in Ägypten, Algerien und Nigeria sind nun erste Fälle in Marokko und Senegal bestätigt worden. Das marokkanische Gesundheitsministerium verkündete am Montagabend, dass es sich bei dem Infizierten um einen marokkanischen Mann handle, der in Italien wohne. Er sei im stabilen Zustand, ohne besorgniserregende Symptome und befinde sich in Isolation in einem Krankenhaus in Casablanca. Auch im westafrikanischen Senegal war am Montagabend ein Fall des Coronavirus bestätigt worden. Der betroffene Franzose, der mit seiner Familie im Senegal lebt, sei Ende Februar aus einem Skiurlaub in Frankreich wiedergekommen und mit Fieber sowie Hals- und Kopfschmerzen zum Arzt gegangen. Jetzt befinde er sich in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Dakar in Quarantäne. Laut senegalesischen Behörden ist auch er in einem stabilen Zustand. Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO hatten in der Vergangenheit vor einer rasanten Ausbreitung auf dem afrikanischen Kontinent gewarnt, wegen hoher Bevölkerungsdichte und schwacher Gesundheitswesen.
Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat heute die US-Notenbank den Leitzins überraschend deutlich gesenkt. Arthur Landwehr.
Das Coronavirus stellt ein immer größeres Risiko für die Wirtschaftsleistung dar. Um unsere Ziele von höchster Beschäftigung und stabilen Preisen zu erreichen, senken wir den Zinskorridor um 0,5 Prozentpunkt. So die amerikanische Notenbank in einer Erklärung. Zum ersten Mal seit 2008 senkt sie damit Zinsen in einer Notaktion. Der Leitzins fällt von 1,75 auf 1,25%. In den vergangenen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump massiven Druck auf die Federal Reserve ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es müsse ein so wörtlich großer Schnitt passieren, um die Wirtschaft zu stützen. Nach einer Konferenz der G7-Finanzminister kam nun die Entscheidung der Fed. Gemeinsam mit Notenbanken auf der ganzen Welt soll mit niedrigeren Zinsen eine Rezession als Folge der Coronavirus-Epidemie verhindert werden. Viele Wirtschaftsexperten halten es für eine Bedrohung der Weltwirtschaft, wenn durch Quarantäne und Einreisebeschränkungen Produktions- und Lieferketten unterbrochen werden.
Und damit gehen wir an die Frankfurter Börse, wo das Virus, aber auch die Zinssenkung der Fed natürlich Top-Thema waren. Claudia Werle.
Es war damit zu rechnen, dass die Notenbanken nicht tatenlos zusehen werden, wenn sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet. Die Reaktion an den Börsen kommt prompt. Nicht nur der DAX, auch viele andere Indizes schießen nach oben. Doch die Freude währt nicht lange. Das beherzte Eingreifen der amerikanischen Notenbank macht vielmehr deutlich, wie ernst die Währungshüter die aktuelle Lage einschätzen. Das Problem: Die Zinsen sind jetzt schon in vielen Ländern extrem niedrig. Günstige Kredite zu erhalten, ist nicht schwierig. Was in der derzeitigen Situation eigentlich verhindert werden muss, das ist das Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten. Und das können die Notenbanken mit ihren Maßnahmen nicht erreichen. Der DAX zu Handelsschluss nur noch 1% im Plus, er steht jetzt bei 11.985 Punkten. Im Prinzip sind die großen Verlierer der vergangenen Tage diejenigen, die heute besonders deutlich zulegen können. Lufthansa-Papiere beispielsweise fast 9% im Plus. Peu à peu wird deutlich, in welcher Art und Weise und in welchen Bereichen die Ausbreitung des Coronavirus Spuren hinterlässt. Jetzt berichtet beispielsweise der Konsumgüterhersteller Beiersdorf davon, dass das Geschäft mit Kosmetikartikeln im Januar und Februar deutlich unter den Planungen gelegen habe. Kreditkartenkonzerne wie Visa oder Mastercard rechnen mit sinkenden Umsätzen.
Claudia Werle war das über den Tag an der Frankfurter Börse, und auch in New York ist die Zinssenkung mehr oder weniger verraucht. Der Dow Jones hat 2,9% tiefer geschlossen bei 25.917 Punkten. 23.41 Uhr ist es. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Regierungskrise in Israel, die politischen Lage sind zementiert, weshalb jetzt die Bürger zum dritten Mal an die Wahlurnen mussten. Am Ende schaffte Benjamin Netanyahu zwar den Wahlsieg, aber für eine Regierungsmehrheit wird es wohl wieder nicht reichen. Benjamin Hammer hat die Einzelheiten.
Der Tag nach der Wahl. Er bringt einen klaren Verlierer und einen halben Gewinner. Der klare Verlierer heißt Benny Gantz. Bei der letzten Wahl war dessen Wahlbündnis Blau-Weiß noch stärkste Kraft. Jetzt liegt es laut vorläufigen Auszählungen zurück. Der halbe Gewinner, Benjamin Netanyahu. Sein Likud-Block liegt zwar vorn und bekommt, Stand jetzt, 36 Mandate, doch es könnte sein, dass der Premierminister und seine Wunschpartner, die Parteien aus dem rechtsreligiösen Lager, eine Regierungsmehrheit ganz knapp verpassen. Und dann ist da noch die Anklage gegen Netanyahu wegen Korruption. Die Israelis reagierten unterschiedlich auf den Wahlausgang. Ich bin enttäuscht, sagt ein Mann in Jerusalem. Mich überrascht es, dass die Hälfte des Landes ein Interesse daran hat, dass ein Angeklagter Premierminister bleibt. Wir sind sehr glücklich über das Wahlergebnis, sagt hingegen ein anderer Mann. Wir wünschen Benjamin Netanyahu viel Glück. Wir hoffen, dass er seine Versprechen einhalten kann, sei es die Reform des israelischen Justizsystems oder die Annektierung des Jordantals oder von Judäa und Samaria. Judäa und Samaria, so nennen viele Israelis das besetzte Westjordanland. Die Palästinenser zeigten sich entsetzt über die vielen Stimmen für Netanyahu. Der Generalsekretär der PLO, Saeb Erekat, schrieb, dass Siedlungen, Besatzung und Apartheid die Wahl gewonnen hätten. Formulierungen, die Netanyahu so zurückweisen würde. Er erklärte sich in der Wahlnacht zum Sieger. Während des Wahlkampfs habe ich gesagt, was wir erreichen wollen. Die Ausweitung der Souveränität auf die Heimat unserer Vorväter, auf Judäa und Samaria und das Jordantal. Die Vernichtung der iranischen Bedrohung und die Gründung eines historischen Verteidigungsbündnisses mit den USA. Die Gespräche darüber habe ich mit Präsident Trump bereits begonnen. Netanyahu klang so, als sei dessen Regierungsbildung bereits ausgemachte Sache. Aber so ist es nicht. Seinem Wunschbündnis fehlen nach Auszählung von 90% der Stimmen zwei Mandate. Netanyahus Partei hofft nun auf Abgeordnete des gegnerischen Lagers, die die Seiten wechseln, oder auf Avigdor Lieberman. Der Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Israel Beiteinu hatte sich in den vergangenen Monaten geweigert, mit Netanyahu zu koalieren. Diesmal hat er es noch nicht ausgeschlossen. Am Tag nach der Wahl ist also noch vieles offen. Netanyahus Likud feierte trotzdem schon mal. Auf der Bühne der Wahlparty fiel kein Wort über die Anklage gegen Netanyahu wegen Korruption. Bereits in zwei Wochen soll der Premier vor Gericht erscheinen. Netanyahus Gegner forderten heute Israels obersten Gerichtshof auf, dem Premier wegen der Anklage eine mögliche erneute Regierungsbildung zu verwehren.
Benjamin Hammer war das über den Ausgang der Parlamentswahlen in Israel. und damit in die USA. Dort finden zur Stunde noch die Vorwahlen in insgesamt 14 Bundesstaaten statt, Super Tuesday genannt. Und diese Wahlen, sie sind mitentscheidend, wer am Ende Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein wird. Es ist inzwischen ein Dreikampf. Da ist der Linksaußen Bernie Sanders, der Milliardär Michael Bloomberg und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Jan Bösche, Sie beobachten das Ganze für uns. Was sagen denn jetzt die Auguren? Wer ist denn heute der Top-Favorit?
Ja, das ist eine spannende Frage und die kann man in den unterschiedlichen Bundesstaaten auch unterschiedlich beantworten. Wir haben ja noch gut eine Stunde, bis die ersten Wahllokale schließen hier an der Ostküste und dann erst später die letzten Wahllokale an der Westküste in Kalifornien. Die Umfragen sehen durchaus unterschiedlich aus. In Kalifornien lag Bernie Sanders vorne. Er hat in den vergangenen Monaten sehr viel Kraft und Energie in die Vorwahlen dort gesteckt. Dort gibt es ja auch das Versprechen der meisten delegierten Stimmen. In anderen Ländern sieht es anders aus, in anderen Bundesstaaten. In Virginia, hier in der Nachbarschaft zum Beispiel, liegen Mike Bloomberg und Joe Biden Kopf an Kopf vorne und Sanders ist eher abgeschlagen. Oder nehmen wir zum Beispiel Texas, auch ein sehr wichtiger Staat. Auch hier Sanders vorne, aber Biden nah hinter ihm. Das Problem mit diesen Umfragen ist, sie sind teilweise schon ein paar Tage alt und in den vergangenen Tagen hat sich das Kandidatenfeld hier arg gelichtet. Mehrere Kandidaten haben ihr Rennen aufgegeben und haben sich hinter Joe Biden gestellt. Also nun ist die entscheidende Frage, kann er diese Unterstützung auch wirklich in Stimmen umsetzen?
Diese Unterstützung für Biden, die kam mir jetzt relativ kurzfristig. Da ist die Frage, war das vielleicht am Ende zu kurzfristig?
Wir sehen bei Wahltagsumfragen, dass in vielen Bundesstaaten die Wähler sich sehr kurzfristig entschieden haben. Zum Beispiel in Minnesota, das ist der Heimatstaat von Amy Klobuchar, die Biden unterstützt, haben viele Wähler gesagt, sie hätten sich in den letzten ein, zwei Tagen entschieden. Also möglicherweise zeigt das, dass Biden zumindest einige dieser Unterstützer für sich gewinnen konnte. Andere Umfragen zeigen ganz klar, wie wichtig es für die demokratischen Wähler ist, einen Kandidaten zu finden, der Donald Trump schlagen kann. Die Wählbarkeit als Argument sticht in vielen Fällen die inhaltlichen Übereinstimmungen aus. Das zeigt auch, dass die Wähler teilweise hin und her gerissen sind, weil ihnen geht es darum, den demokratischen Wählern geht es darum, jemanden zu finden, der Donald Trump dann im November schlagen kann.
Herr Bösche, nun sind das ja Vorwahlen in insgesamt immerhin 14 Bundesstaaten. Wie wichtig ist der Ausgang jetzt von Super Tuesday? Ist das schon die Entscheidung oder immer noch nur eine Vorentscheidung?
Es ist eine Vorentscheidung, die aber nachhaltig sein kann. Es ist hier so, dass bei dieser Wahl der Winner nicht alles bekommt, also the winner takes it all, gilt hier nicht, sondern die Abgeordneten oder die Präsidentschaftskandidaten ab einer gewissen Stimmenanzahl, können sie die auch mit in den Parteitag nehmen. Das heißt, wenn es viele Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, dann werden Sanders und Biden oder Sanders und Bloomberg entsprechend gleichzeitig vorne liegen. Dann haben wir keine klare Entscheidung. Wenn das anders ausfällt, wenn Bernie Sanders also wie von ihm erhofft in Kalifornien klar vorne liegt, dann könnte das eine wichtige Richtungsentscheidung sein, die dann ihm den Weg zur Nominierung beim Parteitag ebnet.
Wie steht es denn eigentlich jetzt um das öffentliche Interesse an diesem Super Tuesday? Es gab ja unzählige schon Runden zwischen den Kandidaten selber, Fernsehauftritte. Also wie groß ist denn noch das Interesse der Öffentlichkeit?
Ja, das ist hier wird ja Politik gerne als ein Rennen gesehen, als ein Spektakel gesehen und entsprechend kann man sich jeden Tag, jeden Abend im Fernsehen mit diesen Vorwahlen beschäftigen, wenn man denn möchte. Wir sehen aber, dass vielen demokratischen Wählern diese Frage eben halt doch sehr wichtig ist. Donald Trump hat sehr polarisiert. Bei den Zwischenwahlen vor zwei Jahren haben wir das an der Wahlbeteiligung gesehen, dass viele Leute wegen ihm, entweder weil sie ihn mögen oder weil sie ihn ablehnen, wegen ihm zur Wahl gegangen sind. Und das sehen wir eben halt hier auch. Also dieses Rennen wird mit einer großen Aufmerksamkeit verfolgt.
Informationen waren das von Jan Bösche. Dankeschön nach Washington und morgen werden wir sicherlich mehr wissen. Und damit noch einmal ins Inland. Die Lage in Thüringen, sie bleibt isolat. An der Spitze steht ein geschäftsführender Ministerpräsident, der nicht regiert. In den Ministerien gibt es keine Minister. Für die morgen anstehende Ministerpräsidentenwahl, die Amtszeit des liberalen Thomas Kemmerich beenden soll, gibt es keinen Kandidaten, dem eine Mehrheit sicher ist. Heute wiederum stand über Stunden ein CDU-Abgeordneter unter Corona-Verdacht. Damit war es zeitweise unklar, ob die Wahl morgen überhaupt stattfinden könne. Henry Bernhard über die verfahrene Lage in Thüringen.
Ab 14 Uhr wird am Mittwoch in Thüringen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Die linke Fraktions- und Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welso ist sich sehr sicher, dass ihr Kandidat Bodo Ramelow im ersten Wahlgang gewählt wird.
Wir gehen davon aus, dass Bodo Ramelow im ersten Wahlgang mit demokratischen Stimmen gewählt wird. Am selben Tag wird auch noch die Vereidigung der Ministerinnen und Minister und die Benennung der Staatssekretäre erfolgen.
Und das, obwohl Rot-Rot-Grün nur über 42 Stimmen im Thüringer Landtag verfügt. 46, also 4 mehr, sind für eine Wahl im ersten oder zweiten Wahlgang erforderlich. Diese 4 Stimmen hat die Linke noch vor 2 Wochen öffentlich von der CDU eingefordert. Inzwischen ist man mit Blick auf die Beschlusslage der CDU leiser geworden. Die verbietet jegliche Zusammenarbeit mit AfD und Linken. Das hat auch der neu gewählte Fraktionsvorsitzende der CDU, Mario Vogt, bekräftigt.
Die CDU hat immer gesagt, dass wir als Partei nicht Bodo Ramelow oder als Fraktion Bodo Ramelow mitwählen können.
Aber Vogt sagte auch, etwas verklausuliert:
Ich will noch mal festhalten, dass wir an dem Wahltag am 5.2. eine Situation hatten, wo 2 Abgeordnete, die offensichtlich nicht aus dem rot-rot-grünen Lager gekommen sind, Bodo Ramelow gewählt haben.
Subtext: Aus 2 Stimmen könnten auch 4 werden. Aus dem rot-rot-grünen Lager verlautet, dass es Signale von einzelnen CDU-Abgeordneten gebe, Bodo Ramelow zu wählen. Mike Moring, der ehemalige Fraktionschef der CDU, sagte auf die Frage, ob Bodo Ramelow im ersten Wahlgang, also mit absoluter Mehrheit, gewählt werden könne:
Das ist gut möglich. Es gab noch nie und gibt auch in der Zukunft in der CDU-Fraktion keine Sanktionen für Abstimmungsverhalten. Zum frei gewählten Abgeordneten freien Mandat.
Um etwaige geheime Stimmen der CDU für Bodo Ramelow auszuschließen, verlangt der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, von den Thüringer Christdemokraten, der Ministerpräsidentenwahl fernzubleiben. Das böte der AfD, die ihren Vorsitzenden Björn Höcke nominiert hat, die Chance, Ramelow sicher zu verhindern. Sie könnten Ramelow mitwählen, sodass der seine Wahl nicht annehmen könnte. Ramelow hatte zuvor erklärt, dass er sicher sein will, nicht durch die AfD ins Amt zu kommen. Würde er eine Wahl nicht annehmen, könnte er für weitere Wahlgänge nicht mehr antreten. Diese Möglichkeit hat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, ab dem zweiten Wahlgang ausdrücklich offen gelassen.
Björn Höcke ist unser Kandidat. Wie in weiteren Wahlgängen vorzugehen sein wird, werden wir operativ entscheiden müssen.
Die Thüringer CDU hat aber Kubans Forderung, der Wahl fernzubleiben, schon abgelehnt. So stehen der linke Bodo Ramelow und der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke zur Wahl. An der Wahl beteiligen wollen sich alle Parteien im Landtag, außer der FDP. Die hatte auch vergangene Woche auch ihren Termin auf der Landespressekonferenz, wo alle Fraktionsvorsitzenden der Presse Rede und Antwort stehen, schlicht vergessen. Die AfD demonstriert am Abend vor dem Erfurter Landtag gegen die Wahl Ramelows. Die etwa 400 Teilnehmer, darunter Lutz Bachmann von Pegida, protestierten auch dagegen, dass Thomas Kemmerich zum Rücktritt gezwungen worden sei. AfD-Landeschef Björn Höcke verwies auf die Äußerungen auf einem Kongress der Linken, wonach das reichste Prozent des Landes erschossen oder für nützliche Arbeit eingesetzt werden solle.
Das ist der Geist des alten, tiefroten Totalitarismus und der hat in Thüringen keinen Platz.
Dass er, Höcke, schon vor 4 Jahren selbst angekündigt hatte, dass die AfD einmal an der Macht die Altelite entsorgen werde, ohne Wenn und Aber, erwähnte er nicht. Zur Meldung von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, dass die Beobachtung des rechtsradikalen Flügels der AfD durch den Verfassungsschutz unmittelbar bevorstehe, wollte er sich nicht äußern.
Henry Bernhard war das über die weiterhin verfahrene Lage in Thüringen. Ja, und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentare der morgigen Tageszeitung. Matthias Götte hat sie schon heute gelesen und ist jetzt im Studio.
Ja, auch heute steht die Flüchtlingskrise an der griechisch-türkischen Grenze im Mittelpunkt. Und die Frankfurter Rundschau kommentiert die Reise von Kommissionspräsidentin von der Leyen und weiteren führenden EU-Vertretern nach Griechenland. Darüber haben wir ja auch gerade in dieser Sendung informiert. Die politische Spitze der Europäischen Union hat ihren Besuch im nordgriechischen Grenzort Kastanis sicher gut gemeint. Aber ein paar Hubschrauber und einige 100 Millionen Euro werden das Problem der Flüchtlinge nicht lösen. Dafür müssten die Europäer bekanntlich die Aufnahme von Flüchtenden organisieren, statt sie mit Tränengas und Stacheldraht daran zu hindern, EU-Booten zu betreten. Deutschland und die anderen EU-Staaten müssten darüber hinaus für Syrien eine Idee entwickeln, wie der Kampf um die Rebellenhochburg Idlib beendet oder unterbrochen werden könnte. Dazu reicht aber die politische Kraft nicht. Die Volksstimme aus Magdeburg wirft der EU vor, zu spät gehandelt zu haben. Es scheint, als sind sie bei der EU in Brüssel durch den Flüchtlingsansturm auf die griechische Grenze aus dem Tiefschlaf gerissen worden. Dabei gab es Signale genug. Doch zwischen Brexit und Corona war in Brüssel kein Platz für die haarsträubenden Zustände auf den griechischen Inseln. Ähnlich sieht es der Berliner Tagesspiegel. Die Europäer sollten sich mit moralischer Entrüstung zurückhalten. Der Westen wacht erst auf, wenn die Flüchtlinge an seinen Grenzen auftauchen. Solange Männer, Frauen und Kinder weit weg von Europa in Dreck und Kälte leiden, interessiert das nicht. Viele Zeitungen kommentieren auch die Wahl des Limburger Bischofs Betzing zum neuen Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, so zum Beispiel die Westdeutsche Zeitung. Betzing ist unmissverständlich und ohne Einschränkung ein Reformer und glasklarer Verfechter des gerade erst eingeschlagenen synodalen Wegs. Das ist ein Statement und auch Ausdruck des Mehrheitswillens in der Bischofskonferenz. Die deutschen Bischöfe knicken nicht ein vor dem Gegenwind aus Rom. Unter Betzing wird der von ihnen und den Laien getragene synodale Weg, das scheint sicher, mit unverminderter Kraft fortgesetzt. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz, also dem Ort des bischöflichen Treffens, sieht einen weiteren Grund für Betzings Wahl. Menschen, die gern und viel streiten, tun gut daran, sich einen Moderator zu suchen. Die katholischen Bischöfe haben das beherzigt. Ihr neuer Vorsitzender Georg Betzing ist die menschgewordene Besonnenheit. Man traut ihm offenbar zu, sich nicht gleich mit den reaktionären Kräften um den Kölner Kardinal Wölki zu verkeilen. Zum Schluss noch die Aachener Zeitung. Zu beneiden ist Betzing nicht. Sein Amt ist noch unattraktiver als der CDU- oder SPD-Vorsitz. Betzing soll zusammenhalten, was denn zweit ist. Er sieht sich einer unruhigen Basis in Pfarreien und Verbänden gegenüber, die das Reden über Reformen satt hat und endlich Taten verlangt. Und Betzing weiß, dass er nahezu ohnmächtig zuschauen muss, wie Kölns Kardinal Wölki und die übrigen Hardliner in der Bischofskonferenz mit ihren Gleichgesinnten im Vatikan über Bande spielen. Betzing hat sich auf ein katholisches Himmelfahrtskommando eingelassen. Dafür braucht er sehr viel göttlichen Segen.
Eine Auswahl der morgigen Kommentare in den Tageszeitungen. Dankeschön, Matthias Götte, für die Presseschau. Ja, und damit geht die Sendung, das war der Tag hier im Deutschlandfunk, zu Ende. Gleich geht es hier weiter mit der Nationalhymne und dann folgen die Nachrichten. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.